war eine dunkle und eine ziemlich kalte Nacht. Der Himmel war frei, die Sterne waren zu sehen, es war wunderschön, aber auch es war kalt. Der Geruch von Rauch und von Schweiß und von Schaf lag in der Luft. Auch diese Nacht hatten die Hirten sich wieder versammelt und hatten ihre Herden zusammengetrieben, weil so war es einfach leichter, nachts die Herden zu schützen und beisammen zu halten, ohne dass irgendein Löwe oder ein anderes Raubtier kam und sich eins geschnappt und gerissen hat. Und außerdem konnten sie sich so nachts abwechseln mit der Wache, während die anderen schliefen und sich ausruhen konnten. Und es wehte ein leichter Wind über die weiten, offenen Hügel um Bethlehem und ganz leicht zitternd zog er seinen Mantel aus Schafswolle enger um seine Schultern und rückte ein Stück näher an das Lagerfeuer heran, um sich zu wärmen und nicht so zu frieren. Es war spät, die Nacht war schon vorangeschritten, seine Augenlider wurden langsam ein bisschen schwer und eigentlich konnte er es kaum abwarten, bis sein jüngerer Bruder ihn ablöste für die nächste Schicht. Aber es würde noch eine Stunde dauern und er musste einfach wachsam bleiben. Der ersehnte Schlaf war noch nicht da. Die Herde seines Vaters und die der anderen drei Familien, die lagen gerade in seiner Verantwortung. Deswegen, er musste wachsam bleiben. Und so saß er da und er hing seinen Gedanken nach, während sein geübter Blick regelmäßig über die Schafe und über die Ziegen hinwegschweifte. Einfach nur, um zu sehen, ob alles gut war und ob nicht doch irgendwo ein Raubtier kam. Sie waren Hirten. Sie gehörten zu den Außenseitern der Gesellschaft. Sie lebten draußen bei ihrem Vieh. Sie zogen mit ihm durchs Land. Sie rochen nach Schaf, nach Schweiß, nach Stall. Sie waren herumwandernde Leute, die irgendwo nirgendwo dazugehörten, die irgendwo außen vor waren. Hirte zu sein war ein harter Job und es war ein gefährlicher Job. Sie mussten Tag und Nacht arbeiten, sie hatten niemals frei. Sie waren für die Tiere verantwortlich, die einem teilweise noch nicht mal selber gehört haben. Sie mussten immer draußen übernachten, ständig rumziehen. Wie sähe wohl ein Leben aus, wenn sein Vater und davor sein Großvater nicht auch schon Hirten gewesen wären, sondern wenn sie irgendwas anderes gemacht hätten, Tischler gewesen wären oder so. Und plötzlich ein gleißendes Licht. Erschrocken und mit wild klopfendem Herzen sprang er auf. Was in aller Welt? Durch die plötzliche Helligkeit und seinen erschrockenen Ausruf sprangen die anderen Hirten ganz schnell auch verwirrt und ein bisschen erschrocken, gleichzeitig auch alarmiert auf. Und sie erstarrten beim Anblick dessen, was sie sahen. Mitten in der ruhigen, dunklen, kalten Nacht auf den Hügeln kurz vor Bethlehem stand plötzlich ein Engel. Groß, strahlend hell, herrlich, schön, aber auch furchteinflößend. Sie schirmten ihre geblendeten Augen mit den Händen ab, um besser sehen zu können und waren gleichzeitig vor Furcht erstarrt. Was, bitteschön, passiert hier gerade? Und in dem Moment begann der Engel zu reden. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war der Engel nicht mehr alleine. Es war, als täte sich der dunkle Nachthimmel auf, als würde jemand den aufreißen und stand ein Heer an Engeln vor ihnen, strahlend hell, die Gott lobten, immer und immer und immer wieder sangen Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf den Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Mit klopfendem Herzen und ganz erstarrt nahmen die Hirten dieses Spektakel vor ihnen wahr. Sie wussten nicht, was sie tun, was sie denken, was sie sagen sollten. Sie waren einfach nur erstarrt. Und genauso schnell, wie die Engel erschienen waren, verschwanden sie auch wieder. Mit immer noch klopfenden Herzen und noch voller Adrenalin sahen sich die Hirten an. Was war das? Bitte was? Ein Retter? Der Christus? Hier? In Bethlehem? Was? Wie? Hä? Konnte das wahr sein? Konnte da was dran sein? Nee, also doch nicht jetzt, nach so langer Zeit, wo Gott nicht geredet hat. Oder vielleicht doch? Waren vielleicht die Verheißungen Gottes jetzt, nach so langer Zeit, doch noch wahr geworden? Sie mussten es einfach rausfinden, sonst würden sie keine Ruhe finden. Und an Schlaf war in dieser Nacht jetzt dann sowieso nicht mehr zu denken. Und sie machten sich schnell auf und sie suchten und sie suchten. Und es dauerte eine Weile und am Horizont war dann schon der erste Schimmer des an hellen Lichts des nächsten Morgens zu erkennen, als sie zum letzten Stall kamen, in dem sie suchten. Und als sie eintraten, trauten sie ihren Augen nicht. Sie konnten nicht glauben, was sie dort sahen. Sie waren sprachlos. Sie staunten. Sie waren überwältigt. Es war alles so, wie der Engel es gesagt hatte. Das Zeichen, es passte. Hier in einem Stall, da lag ein Baby in der Krippe, in Windeln eingewickelt. Das Zeichen passte. Es war dann also auch wahr, was sie gesagt hatten über diesen versprochenen Retter, dass dieses Baby dieser versprochene Retter sein soll. Der Messias, der Christus, den die Propheten und jetzt in der Nacht auch die Engel angekündigt hatten. Es musste einfach so sein. Es musste einfach so sein. Es hat alles gepasst. Und wie konnte es sonst, also wie kann es sein, dass so ein Baby dieser Retter ist, aber die Zeichen passen? Sie hatten keine wirkliche Ahnung, wie das alles zusammenpasst, aber tief in ihrem Herzen, da hat sich was bewegt. Und sie wussten, sie spürten, es musste wahr sein, was der Engel ihnen auf dem Feld verkündigt hat. Voll Staunen und voll Freude erzählten sie Maria und Josef von all dem, was auf dem Feld geschehen war und was der Engel eben zu ihnen gesagt hatte. Und dann knieten sie sich nieder. Sie danken Gott für seine Güte und für seine Herrlichkeit und priesen ihn. Und sie konnten es nicht mehr an sich halten. Sie mussten es den anderen erzählen. Also gingen sie los. Was für grandiose Neuigkeiten. Sie gingen los und sie erzählten es. Was für grandiose Neuigkeiten. Was für eine frohe Botschaft. Endlich! Der versprochene Retter ist da. Da war Hoffnung nach so langer Zeit. Das war die Erzählung von den Hirten aus dem Stall aus Lukas 2, 8 bis 20. Hier bei den Hirten, bei diesen Außenseitern, die auf der sozialen Leiter hier unten standen, da kam Gott als Mensch zur Welt. Die Hirten, das waren die Ersten, die Gott in den Stall eingeladen hat. Und ich glaube, dass die Nacht für diese Hirten auf dem Feld alles verändert hat. Dass mitten in so einer ganz normalen Nacht, dass da plötzlich erst so ein Riesenengel stand und dann ein ganzes Heer an Engeln. Also das war nicht einfach nur so ein kleiner Chor, sondern eine Heerschar an Engeln. Ich wäre vermutlich zu Tode erschrocken an deren Stelle, muss ich ehrlich zugeben. Sie waren erschüttert und sie waren neugierig. Und sie sind diesen Worten des Engels nachgegangen und haben geschaut, was da dran ist. Und tatsächlich, es war alles genauso, wie es ihnen angekündigt worden war. Und nach dieser Nacht gingen sie fröhlich wieder zurück in ihr Leben. Aber ich glaube, sie gingen verändert zurück in ihr Leben. Wir sind aktuell ja in der Weihnachtsreihe, die heißt Was suchst du im Stall? Miri hat die letzten zwei Wochen auch schon darüber gepredigt, einmal Was suchen Maria und Josef im Stall? Ankommen und Heimat. Und auch Was haben die Weisen Männer im Stall gesucht. Verheißung. Und heute sind die Hirten dran. Was haben die Hirten eigentlich im Stall gesucht? Ich habe mich gestern schon mal ein bisschen mit meiner Mama drüber unterhalten und habe sie gefragt, was denkst du, haben die Hirten im Stall gesucht? Und sie ist gleich direkt draufgekommen. Mama, du darfst jetzt nicht mitspielen. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Was haben die Hirten in diesem Stall gesucht? Ja, schon. Was steckt denn dahinter? Was ist in ihren Herzen? Was hat da gebrannt? Hoffnung, genau. Ich glaube, es war Hoffnung. Die Hirten haben im Stall Hoffnung gesucht. Was suchst du im Stall? Hoffnung. Aber was ist eigentlich Hoffnung? Du darfst übrigens weiter. Wir reden so häufig von Hoffnung. Ich hoffe und ich wünsche dir und ich hoffe. Was ist Hoffnung eigentlich? Und ich habe ein bisschen nachgeschaut. Im Hebräischen, im Alten Testament werden vor allem zwei Worte, das ist Hoffnung, das nochmal eins weiter, zwei Worte im Alten Testament dafür verwendet, wenn jemand sagt, ich hoffe auf etwas oder für Hoffnung an sich. Das eine ist Tikva, das heißt Hoffnung, Erwartung oder auch Schnur. Und es geht auf dieses Wort Kaf, also Schnur, zurück und beschreibt eigentlich dieses, wenn man eine Schnur anspannt, diese Spannung, die in diesem Hoffen, in dem Warten mit inbegriffen ist, genau deswegen geht es auf eben dieses Kaff zurück, auf die Schnur. Da schwingt dieser Gedanke der Spannung mit, die man empfindet, wenn man wartet. Und das andere Wort ist Yachal, das heißt einfach warten auf, harren oder eben auch hoffen. Und Diese zwei Worte werden hauptsächlich dafür verwendet. Also Hoffnung hat auch was mit Warten, mit einem spannungsvollen Warten zu tun. Und im biblischen Kontext warten die Menschen meistens auf Gott. Wenn man sich die ganzen Psalmen und so anschaut, die Menschen reden davon, dass sie auf Gott warten. Hoffnung ist also auch irgendwo eine Person oder mit der Person Gottes verbunden. Und biblische Hoffnung konzentriert sich nicht auf die Umstände, wie zum Beispiel Optimismus. Biblische Hoffnung konzentriert sich nicht auf die Umstände, sondern beinhaltet auch die Entscheidung, weiter gespannt und auch vorfreudig zu sein und zu erwarten, selbst dann, wenn die Umstände es nicht hergeben, dass sich vielleicht irgendwann was ändern könnte in nächster Zeit. Weil man zurückblickt auf das Wesen Gottes, auf seine Treue und auf seine Vollmacht und sich entscheidet, daran festzuhalten. Also Hoffnung hat auch was mit einer Entscheidung der Inneren zu tun. Heißt, aus biblischer Sicht ist Hoffnung dieser Zustand der gespannten Erwartung, dieser Zustand der Freude auf etwas bzw. auf Gott und auf sein Eingreifen. Und es beschreibt auch dieses Gefühl, das man hat, wenn man auf eine Zukunft wartet, die besser ist als die Gegenwart. Das ist Hoffnung, also die Hoffnung, wie ich es jetzt aus biblischer Sicht definieren würde. Wenn wir jetzt zurück zu unseren Hirten gehen, sie suchten im Stall nach Hoffnung. Die Engel, die hatten von einem Retter gesprochen. Die Hirten, die kannten sicherlich auch die Propheten. Die kannten die Verheißungen eines Messias. Das waren Juden, das war eine orale Kultur, die haben das viel auswendig gelernt und immer wieder wiederholt. Die kannten diese Prophetien, die kannten diese Verheißungen. Und nach dem Sündenfall im Garten Eden gab es im Laufe der Menschengeschichte und im Laufe der Geschichte Gottes mit Israel unglaublich viele Prophetien und Verheißungen über diesen Retter. Darüber, dass da jemand kommt, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Darüber, dass da ein Menschensohn kommt, ein Sohn Abrahams, Isaaks, Jakobs und Davids. Einer, der König sein wird und dessen Reich für immer besteht. Einer, der befreien wird. Einer, der Gerechtigkeit und Freiheit bringt und Frieden. Einer, der Sünde wegträgt, dass da ein neuer Bund kommt. Das ist in ganz vielen verschiedenen Bildern beschrieben. Es gibt unglaublich viele Prophetien und die Juden und damit auch die Hirten, die ja Juden waren, die kannten das sicherlich. Die wussten, dass es diese Verheißung eines Retters gab. Sie wussten aber auch sicherlich, dass Gott seit ca. 400 Jahren nicht mehr direkt zu seinem Volk gesprochen hatte. Ich weiß nicht, ob sie von der Sache mit Zacharias und Elisabeth schon gehört hatten, keine Ahnung. Aber sie wussten, dass Gott ganz, ganz lange Zeit nicht gesprochen hatte. Und dann tauchen plötzlich eben diese Engel mit der Botschaft eines Retters bei ihnen auf dem Feld kurz vor Bethlehem auf. Aber diese Botschaft war nicht einfach nur so, hey, da kommt ein großer König und ein Krieger und der wird euch befreien, sondern die Botschaft hieß, da ist ein Baby in Windeln, in einem Stall. Irgendwie nicht ganz so das, was die Juden vielleicht erwartet hatten. Und als sie es gehört haben, waren sie sicherlich verwirrt, aber bestimmt auch ein bisschen neugierig. Und ich glaube, dass irgendwas in ihnen sie einfach gezogen hat und gesagt hat, hey, vielleicht ist da was dran, wir wollen ihm nachgehen. Ein großer Teil bestimmt Neugier, aber ich glaube, das, was sie hauptsächlich in diesen Stall getrieben hat, war die Hoffnung, dass an dem, was die Engel gesagt haben, was dran ist und dass Gott tatsächlich endlich den versprochenen Messias geschickt hat. Sie haben im Stall nach Hoffnung gesucht. Und ich weiß nicht, was sie dann dachten, als sie dann in diesem Stall standen, vor dem Baby, und Jesus in der Krippe sahen. Vermutlich, wie gesagt, haben sie es nicht voll verstanden. Auch nicht den kompletten Umfang, die komplette Tiefe dessen, wie dieses Baby die Erfüllung all dieser Prophetien und Verheißungen sein konnte. Sie haben nicht verstanden, dass und wie Jesus nicht nur zum Retter von Israel, sondern für die gesamte Menschheit werden würde. Ich glaube nicht, dass sie das ergriffen haben. Das war ihnen nicht bewusst. Wie denn auch? Sie haben nur dieses Baby in der Krippe gesehen. Und die Tatsache, dass Jesus in dieser Krippe war, war der erste Beweis, dass das, was die Engel gesagt haben, stimmen muss. Weil ich glaube, dass die Krippe eigentlich nur so betont wird in dieser Erzählung, weil es eben das Zeichen, die Beschreibung war, welches Baby sie suchen sollten. In Bethlehem gab es sicherlich noch mehr Babys, die da irgendwo rumlagen oder gehalten wurden. Aber eben kein anderes Baby, das in einer Krippe lag. Und das war das Zeichen, dass es dieses Baby war. Der Anhaltspunkt, die Wegbeschreibung. Und dann ist er plötzlich dieser Jesus. In der Krippe, so wie die Engel es gesagt haben. Und ich denke, in dem Moment, als sie das gesehen haben, ist in ihnen der Glaube und die Hoffnung durchgebrochen. Diese Erwartung und die Vorfreude, dass das, was die Engel über die Identität des Babys gesagt haben, eben auch stimmt. Dass es nicht nur der wird halt in der Krippe liegen, sondern der ist der Retter, der versprochene Retter, der Messias, der euch verheißen wurde. Dass das auch stimmt. Dass diese Hoffnung Israels nach einem Messias, nach einem Friedensreich, nach dem, dass Gott alles gut macht, dass es eine neue Schöpfung gibt, dass es diesen Sieg über das Böse gibt, dass das endlich in dem Moment angebrochen ist. Auch wenn sie es vielleicht nicht ganz verstanden haben, ich glaube, sie haben einen ersten Schimmer und einen Vorgeschmack erhalten, dass da noch was Größeres kommt. Und das hat ihnen Hoffnung gemacht. Und dadurch wurden sie eben mit dieser spannungsvollen Erwartung und mit dieser Vorfreude erfüllt, die sie dann nicht mehr zurückhalten konnten, die sie dann teilen mussten. Bei den Hirten ist im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Nacht Licht in die finstere Nacht gekommen und hat es dunkel durchbrochen und hat ihnen Hoffnung gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es für die Hirten damals passiert. Und ich glaube, genauso wie die Hirten damals Hoffnung finden durften im Stall, glaube ich, dass wir auch Hoffnung finden dürfen und können. Wenn wir in dieser Weihnachtszeit, aber auch sonst, also muss nicht nur an Weihnachten sein, aber auch sonst, sinnbildlich in diesen Stall kommen. Vor die Krippe, in der Jesus liegt. Und wir wissen sogar, wie Geschichte weiterging. Wir haben eine Bibel, in der Berichte über das Leben und die Werke Jesu stehen. Und wir haben in der Bibel sogar noch eine Vorausschau, die so viel weiterreicht im Buch der Offenbarung. Wir haben diesen ersten Schimmer, der noch weiterreicht als das, was die Hirten damals bekommen haben. Die wussten nur, hey, da liegt der Retter. Und wir haben noch so eine detailreichere Beschreibung, was das eigentlich alles bedeutet und mit umfasst. Wir haben ein Versprechen, an dem wir uns festhalten können und eine Hoffnung darauf, dass da noch mehr ist und mehr kommen wird. Wir haben eine begründete Hoffnung, meiner Meinung nach, dass all die Verheißungen, dass all die Versprechen Gottes bezüglich eines Retters, bezüglich einer Neuschöpfung, bezüglich der Vergebung aller Sünden, bezüglich dessen, dass Gott alles zum Guten wenden wird, dass das in Jesus zusammengekommen ist und Wirklichkeit geworden ist. Und wenn wir uns an Weihnachten daran erinnern, dass Gott in Jesus als Mensch, als Baby auf diese Welt gekommen ist, so wie es im Johannesevangelium auch steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn wir uns daran erinnern, dann dürfen wir auch heute in der Gegenwart wissen, jetzt ist alles anders. Ab diesem Punkt ist alles anders. Jahwe selbst, der Schöpfergott, der Schöpfer des Universums, der Allmächtige, er ist selber Mensch geworden. Das ist, ganz ehrlich, das ist das größte Wunder, von dem wir in der Bibel lesen. Das ist das größte Wunder, das es gibt, weil ein allmächtiger Gott klein geworden ist, alle Privilegien abgegeben hat und erstmal als hilfloses Baby uns gleich in diese Welt gekommen ist, uns nahe gekommen ist. Und das ist einzigartig, das ist mindblowing. Es ist so ein krasses Zeichen der Liebe Gottes zu uns, weil er einen Schritt auf uns zugeht und uns Rettung schenkt. Und in diesem Baby, in Jesus in der Krippe, wird die Liebe und die Gnade und die Herrlichkeit Gottes offenbar. Nicht nur für die Hirten und das Volk Israel damals, sondern auch für uns und für die gesamte Menschheit. Und in dem Moment, in dem Jesus dort in dieser Krippe lag, ist eine neue Zeit angebrochen. Mit Jesus kam Gottes Friede und kam das Ende der Entzweiung zwischen Mensch und Gott in diese Welt. Und das Ganze wurde natürlich vervollständigt durch das, was Jesus dann in seinem Tod und seiner Auferstehung auch noch gewirkt hat. Aber an dem Punkt, an dem Jesus geboren wurde und in dieser Krippe lag, war der erste Schritt getan, dass die Menschheit in Gottes Gnade hineingesetzt wurde. Und so wie die dunkle Nacht damals für die Hirten tatsächlich erhellt wurde, als dieser Engel kam und diese frohe Botschaft verkündet hat, so ist damals für uns auch sinnbildlich die Dunkelheit durchbrochen worden. Das war nicht nur für die Hirten so, dass da plötzlich Licht und Dunkel war, sondern das ist auch für uns passiert. In Hebräer 6, Vers 18 im Folgenden steht: Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel in Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein hoher Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. In Jesus haben wir eine Hoffnung, die weiterreicht. Wir haben jemanden, der uns ins Innerste des Heiligtums, in die reine, komplette, perfekte Gegenwart Gottes vorangegangen ist und diesen Weg vorangegangen ist, damit wir ihm folgen können. Das ist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir auf dieses Kind in der Krippe schauen, wie die Hirten damals auf dieses Kind in der Krippe geschaut haben. Wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Und wenn wir an das Baby in der Krippe denken, dann dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen, dieses Baby, das da liegt, ist auch der Mann, der uns vorangegangen ist ins Heiligtum, der uns vorangegangen ist direkt vor Gottes Thron. Und wir sind vielleicht jetzt noch in einer Zwischenzeit, in diesem Jetzt, aber auch noch nicht. Wir dürfen einerseits in der Wahrheit leben, dass das, was Jesus für uns getan hat, schon komplett für uns gilt. Und gleichzeitig sind wir immer noch Teil einer gefallenen Welt. Heißt, wir leben in einer Spannung. Wir dürfen aber in dieser Spannung und in dieser Zwischenzeit immer wieder diese kleinen Schimmer, diese kleinen Hoffnungsschimmer, diesen Vorgeschmack sehen und erleben auf etwas Besseres, auf etwas Größeres, auf etwas so viel Herrlicheres und Gigantischeres, das noch auf uns wartet und das noch zur Vollendung kommen wird. Das Heil und die Erlösung, die uns durch Jesus gebracht wurden und auch durch seine Geburt und sein Leben versprochen wurden, die dürfen wir jetzt schon in Teilen erfahren und für uns als Realität annehmen. Aber wir dürfen auch wissen, dass das nur der Vorgeschmack ist. Dass das irgendwann vollständig werden wird. Dass dieses Friedensreich, dass Gott, der alles gut machen wird, dass die Neuschöpfung, dass der Sieg über das Böse, dass das, was mit der Geburt Jesu im Stall angebrochen ist, dass das zur Vollendung kommen wird. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Unsere Hoffnung besteht darin, dass wir einen Gott haben, der sich klein macht, der sich nahbar macht aus Liebe, um uns aus unserer Zerbrochenheit, aus unserem Leid, aus unserer Verlorenheit, aus unserer Trennung von ihm herauszuholen und uns zu retten. Und ich glaube, dass diese Hoffnung auch der Grund für unsere Freude sein darf. Auch im Leid, auch im Schweren, weil wir wissen, dass alles Leiden, aller Schmerz, alle Tränen, alles, was nicht so nice ist hier, dass das auf die kurze Zeit, in der wir noch hier sind, begrenzt ist und dass es ein Ende haben wird, weil bald die Zeit kommen wird, wenn Gott alle Tränen abwischen wird und der Tod nicht mehr sein wird und dass es auch kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird, so wie es uns in Offenbarung 21, Vers 4 versprochen wird. Das ist unsere Hoffnung. Die Hirten, die haben im Stall nach Hoffnung gesucht. Hoffnung, dass es doch noch den versprochenen Retter für Israel gibt. Sie haben Hoffnung in Jesus gefunden, den sie im Stall genauso vorgefunden haben, wie Engel es gesagt hatten. Und genauso können wir und dürfen wir im Stall, bei der Krippe, in der Jesus liegt, als ganz Mensch, als ganz Gott, ganz echt und ganz nahbar, Hoffnung finden. Wir können vielleicht nicht in Person vor dieser Krippe stehen. Aber ich glaube, dass wir in unserem Herzen und unserem Geist sinnbildlich vor diese Krippe kommen dürfen, wie die Hirten damals zu der Krippe gekommen sind. Und wir dürfen uns erinnern, wir dürfen uns das bewusst machen. Und ich weiß, dass es auch so viele Gründe und Situationen und Umstände geben kann, durch die unser Blick auf diese Realität und auf die Hoffnung, die wir in Jesus haben, dass uns das gestohlen werden kann. Dass uns genommen werden kann. Und ich glaube, dass das auch eine Masche vom Feind ist, weil er einfach weiß, dass uns diese Hoffnung hilft, ein gutes und ein sinnvolles und ein erfülltes Leben in Jesus zu leben. Und deswegen versucht er uns auch davon abzubringen, uns diese Hoffnung zu stehlen. Und vielleicht sind ein paar von uns heute Morgen an diesem Punkt, dass wir sagen, ich habe das Gefühl, dass ich keine Hoffnung mehr habe. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Hoffnung geraubt wurde. Ich habe das Gefühl, dass alles schwer ist, dass ich wie in so einem dunklen Tunnel bin und das Ende nicht sehen kann, dass alles nur dunkel ist und da kein Licht ist. Ich habe das Gefühl, dass gerade alles aussichtslos ist, dass alles hoffnungslos ist, dass ich mit einer Krankheit zu kämpfen habe und selbst die Ärzte wissen keinen Rat mehr, dass ich in einem Konflikt in der Familie gefangen bin und irgendwie gibt es keinen Ausweg und keiner redet mehr miteinander, dass ich mit der dunklen Jahreszeit zu schaffen habe und ich merke, das schlägt auf mein Gemüt, dass es mir in Job, Studium oder Schule einfach alles zu viel wird und ich weiß nicht mehr, was und wo. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es ist alles einfach nur dunkel und aussichtslos. Was auch immer das ist. Ich will euch heute Morgen einladen. Ich will euch ermutigen, neu zur Krippe zu kommen. So wie die Hirten zu Jesus, zu dem Ursprung und zu dem Grund unserer Hoffnung. Und ich will uns einladen, dass wir uns alle ganz neu danach ausstrecken. In Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und im fleischgewordenen, menschgewordenen Jesus sehen wir Gottes Liebe für jeden von uns. Und die Tatsache, dass Gott diese Botschaft zuerst den Hirten, die außen vor waren irgendwo, die sozial niedrig gestellt waren, der diese Botschaft zuerst gebracht hat, all das zeigt und bestärkt die Tatsache, dass Gott jeden von uns liebt. Egal, woher wir kommen, egal, wo wir sind, egal, wo wir stehen. Und dass diese gute Botschaft der Hoffnung und der Freude für alle, für jeden von uns gilt. Für jeden, der heute Morgen hier drin sitzt, aber für jeden, der auch zuschaut und für alle anderen. Und ich bin überzeugt, dass, wenn wir uns ausstrecken und sagen, Herr, ich brauche dich, dass Gott uns dann auftut. So wie es in Matthäus steht. Dass er uns ganz neu begegnet, dass er uns ganz neu Hoffnung schenken kann und auch will. Wenn wir einfach nur zu ihm kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Hoffnung. Ich hatte das, dass ich bis vor kurzem, jahrelang, ich meine, jeder von uns hat natürlich seine Päckchen zu tragen und wir wissen, wir sind alle noch nicht hundertprozentig perfekt, ich auch nicht. Und es gab einfach eine Sache, mit der ich gestruggelt habe. Es ist auch nicht wichtig, was es ist. Es hat einfach meine Gedanken gefangen genommen. Es hat mein Handeln und dem, wie ich Menschen begegnet bin, echt beeinflusst. Und es hat mich geärgert, weil ich wusste, das ehrt Gott nicht. Die Art und Weise, wie ich denke und wie ich handle, ehrt Gott gerade nicht. Und ich habe gesagt, ich will es loswerden. Ich möchte das nicht mehr in meinem Leben haben. Und ich habe gebetet und ich habe gekämpft und ich habe alles getan, was ich konnte und habe gesagt, boah, ich will es endlich loswerden. Ich bin sogar zu einer Freundin hin und habe sie an meine Seite geholt und habe gesagt, hey, bete bitte mit für mich und halt mich accountable. Also ich möchte Rechenschaft vor dir ablegen. Und irgendwie ist es nicht weggegangen. Ich bin immer wieder in alte Muster zurückgeschlüpft. Ich bin immer wieder in alte Denkweisen zurückgeschlüpft, in alte Handlungsweisen. Und irgendwann war ich an dem Punkt und dachte mir, ja gut, dann ist halt irgendwie, dann muss ich damit leben und irgendwie lernen, umzugehen. Und ich habe für eine Weile aufgehört zu beten dafür, dass es besser wird. Und immer nur noch so ab und zu, wenn ich dran gedacht habe, irgendwie dafür gebetet. Und das war halt einfach über Jahre hinweg so. Das war wirklich wie so gefangen genommen. Manchmal dachte ich so, ja gut, ist halt keine Hoffnung mehr da. Und vor, keine Ahnung, circa 2 Monaten oder so, habe ich gemerkt, wie plötzlich irgendwas Klick gemacht hat. Und ich habe nichts Besonderes anderes gemacht oder so. Ich habe nicht die Art und Weise, wie ich Gott begegnet bin im Alltag oder so, geändert, sondern ich habe nur immer wieder, wenn ich halt gerade dran gedacht habe, gebetet, Herr, okay, wenn es dein Wille ist, dann hilf mir doch einfach, dass ich nicht mehr in alten Mustern gefangen bin, dass ich mich auf eine Art und Weise verhalte und denke, die dich ehrt. Und vor circa 2 bis 3 Monaten, es ist wie einfach von mir abgefallen, wie Ketten, die zerbrochen sind. Und es ist überhaupt nicht mehr wirklich, also es ist nicht mehr wirklich ein Thema für mich. Und da kam eine Freiheit rein in mein Leben, die ich vorher so nicht hatte. Und ich sage das, ich erzähle es jetzt nicht, um zu sagen, hey, guck mal, wie heilig ich bin und guck mal, wie cool ich bin, sondern einfach, weil ich euch Mut und Hoffnung machen will, dass Gott uns begegnet, da wo wir sind, und dass auch in Situationen, wo wir vielleicht selber die Hoffnung schon aufgegeben haben, gesagt haben, hey, ich kann doch sowieso nichts dran machen, das ist jetzt halt irgendwie Teil meines Lebens oder so, dass Gott da eingreifen kann. Ich will euch Hoffnung machen, dass Gott noch so viel mehr für uns bereithält. Und ich will uns ermutigen, dass Gott in unser Dunkel hineinbricht und Licht bringt in die Finsternis. Er bringt Hoffnung, weil er Hoffnung ist. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder ganz neue Hoffnung schenken kann und will. Und dass er uns bestärken kann, befähigen kann, auch dran zu bleiben, auch dann, wenn es mal hart ist. Und ich ermutige euch und ich lade euch ein, lasst uns heute Morgen ganz neu zur Krippe kommen und diese Hoffnung finden, die wir in Jesus haben. Und vielleicht geht es dir gerade auch ganz, ganz gut. Du sagst, ich habe voll die Hoffnung, ich habe voll die Freude. Yes, ich will feiern. Dann lade ich dich ein, wie die Hirten am Ende der Erzählung in der Bibel. Lass es überschwappen. Lass es überschwappen, diese Hoffnung, die du hast in Anbetung und in Hingabe zu Gott. Einfach, weil er würdig ist, weil er uns diese Hoffnung schenkt, weil er uns Zuversicht und eine Zukunft schenkt, die wir sonst nicht hätten. Aber lass es auch überschwappen, indem du diese Freude und diese Hoffnung mit anderen teilst. Wir haben so viele Menschen, die inzwischen den Namen Jesus noch nicht mal mehr kennen. Wir sind in einer dunklen Jahreszeit, in der es Menschen manchmal nicht ganz so gut geht, wo sie sich verloren fühlen. Wir stehen kurz vor Weihnachten, wo manche Menschen alleine feiern oder halt eben auch nicht feiern. Was auch immer es ist, wir haben Menschen um uns herum, die diese Botschaft der Hoffnung und der Freude brauchen. Und ich lade uns ein, ich ermutige uns, lasst uns Salz sein, lasst uns Licht sein im Dunkeln und diese Hoffnung und die Freude, die wir in Jesus haben, teilen. Lasst uns Zeugnis sein von Gottes Liebe, von Gottes Herrlichkeit, von der guten Botschaft der Hoffnung und Freude und davon, dass es eine Person, dass es einen Gott gibt, der unsere Zerbrochenheit und unsere Verlorenheit heilt, der uns wiederherstellt, dass es einen Gott gibt, bei dem wir angenommen sind, bei dem wir Heimat und Zukunft finden. Dass es einen Gott gibt, der uns Identität zuspricht, wo wir nicht mehr an allen Ecken und Enden suchen müssen, wer bin ich eigentlich, und es zerreißt uns fast innerlich, sondern einen Gott gibt, der uns zuspricht, wer wir in ihm sind. Dass es einen Gott gibt, bei dem wir sein dürfen, wie wir sind. Dass es einen Gott gibt, bei dem wir unsere Sorgen und unsere Nöte abladen können, der das für uns trägt und mit uns trägt und bei uns ist. Dass es einen Gott gibt, der mit uns weint, wenn wir weinen, weil er genau weiß, wie es uns geht. Dass es einen Gott gibt, wo wir Freude und Zuversicht selbst im schwersten Leid, in den schwersten Situationen finden können. Dass es einen Gott gibt, wo wir Weitblick bekommen. Und wissen, dass das Beste eigentlich erst noch kommt. Und was wäre, wenn bis zum nächsten Weihnachten jeder von uns einer Person von Jesus erzählt und diese Person tatsächlich zum Glauben kommt. Und diese Person im nächsten Jahr daraufhin einer weiteren Person von Jesus erzählt und diese Person Jesus kennenlernt und Hoffnung findet. Und so weiter und so fort. Denk mal darüber nach, wie sich das multiplizieren würde und wie krass es wäre, wenn plötzlich es so viel mehr Menschen gibt, die Hoffnung haben, die Freude haben in ihrem Leben, weil sie wissen, das Beste kommt erst noch. Ich hätte Bock drauf. Ich würde so feiern, wenn dieser Raum irgendwann zerbersten würde, wenn wir nicht mehr genug Platz haben. Und ich lade euch ein, teilt diese Hoffnung, die wir haben, weil es ist das Beste, was wir haben. Jesus ist das Beste, was wir haben. Und mein Herz ist, dass jeder davon hört. Mein Herz ist, dass jeder diese Hoffnung findet. Und ich will uns jetzt einfach zum Abschluss noch ein paar Gedanken von Papst Franziskus mitgeben, die er geschrieben oder gesagt hat, ich weiß es gar nicht. Da steht, Weihnachten hat vor allem den Geschmack der Hoffnung, weil trotz unserer Finsternis das Licht Gottes leuchtet. Sein freundliches Licht macht keine Angst. Gott, der in uns verliebt ist, zieht uns an mit seiner Zärtlichkeit, indem er arm und zerbrechlich in unserer Mitte zur Welt kommt, als einer von uns. Lassen wir uns von der Zärtlichkeit berühren, die rettet. Treten wir mit den Hirten in die wahre Weihnacht ein. Bringen wir das zu Jesus, was wir sind, unsere Ausgrenzungen, unsere nicht ausgeheilten Wunden, unsere Sünden. So werden wir in Jesus den wahren Geist von Weihnachten kosten. Die Schönheit von Gott, geliebt zu werden.